Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Scholz und CDU-Chef Merz haben heute im Kanzleramt über Konsequenzen aus dem Anschlag in Solingen beraten. Anschließend bot Merz an, in der Flüchtlingspolitik enger mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Wenn sich Union und SPD zusammenrauften, brauche man weder Grüne noch FDP für gesetzliche Änderungen, sagte Merz. Scholz begrüßte grundsätzlich das Angebot der CDU, machte aber auch deutlich, dass er von wechselnden Mehrheiten für einen Migrationspakt nichts hält.
Kurz vor neun fährt der CDU-Chef beim Kanzler vor. Nach dem Terroranschlag von Solingen fordert Merz von Scholz eine härtere Asylpolitik. Gut eine Stunde dauert ihr Treffen im Kanzleramt. Danach berichtet Merz, er habe Scholz gewarnt, dass das Vertrauen der Bürger verloren gehe.
Ich habe dem Bundeskanzler das heute Morgen so deutlich gesagt und will das hier wiederholen. Und ich tue das nicht gern, aber es ist meine Wahrnehmung, meine Überzeugung, dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Mehr Kontrolle in der Migration will Merz, fordert schon vor dem Treffen einen Asylstopp für Syrer und Afghanen. Zudem will er an die Asylbewerberleistungen ran und der Polizei mehr Kompetenzen geben. Notfalls allein mit der Mehrheit von Union und SPD.
Wenn wir uns zusammenraufen, Union und SPD, dann brauchen wir weder die FDP noch die Grünen, um entsprechende gesetzliche Änderungen zu vollziehen.
Die Ampel spalten. Der Kanzler hier nachmittags beim Wahlkampf in Jena wird da kaum mitgehen. Ebenso wenig bei einem generellen Aufnahmestopp. Der unterliefe das Recht auf Asyl. Aber auch Scholz will mehr Härte und etwa Täter auch nach Syrien abschieben.
Wer überhaupt Gewalt und Aggression in unsere Gesellschaft bringt, der hat das Recht auf Schutz hierzulande verwirkt und muss akzeptieren, dass wir alle Wege und Hebel in Bewegung setzen, um ihn auch zurückzuführen.
Die persönliche Antwort des Kanzlers auf die Vorschläge von Merz steht noch aus. Er erwarte sie, so der Oppositionsführer, innerhalb der nächsten Tage.
Und ich frage nach bei Markus Preis in Berlin. Wie genau stellt sich Friedrich Merz das denn vor?
Tja, GroKo statt Ampel, zumindest vorübergehend beim Thema Migration, so kann man Merz' Vorschlag wohl kurz zusammenfassen. GroKo statt Ampel und Merz' Zauberwort dabei lautet 403. Das ist nämlich die Anzahl der Sitze. Die SPD und CDU/CSU zusammen im Bundestag haben eine satte Mehrheit, mit der man außer dem Grundgesetz so ziemlich alles ändern kann. Und Merz bietet jetzt an, dass beide Seiten je einen Verhandler benennen. Die müssten schnell Gesetzesänderungen besprechen. Schon im September soll dann im Bundestag beraten werden und dann eben möglichst schnell abgestimmt. Und zwar, so sieht das Merz, im Zweifel eben ohne Grüne und ohne FDP. Aus seiner Sicht bremsen nämlich die häufig bei Fragen der Asylgesetze die Grünen oder die FDP aus Sicht von Merz, wenn es um neue Kompetenzen für Polizei oder Behörden geht.
Und wird Bundeskanzler Scholz darauf eingehen?
Sehr wahrscheinlich ist das nicht, aber wie so oft ist eine klare Antwort noch nicht abzusehen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Jena, wir haben es gesehen, hat Scholz heute es zwar grundsätzlich begrüßt, dass die Opposition eine Zusammenarbeit anbietet, aber er wurde danach eben auch wieder unklarer. Man könne nämlich, Zitat, nicht quer durcheinander arbeiten. Dass Scholz so vage bleibt, liegt daran, dass er Merz-Ideen teilweise für unrealistisch hält, aber auch daran, dass sie ihn politisch in eine ziemliche Zwickmühle bringen. Denn sagt Scholz klar Nein zu so einem Angebot, dann vermittelt er womöglich den Eindruck, dass er den Ernst der Lage nicht sieht. Umgekehrt sagt er klar Ja, dann ist das wohl das Ende seiner Regierung. Denn FDP und Grüne dürften es kaum akzeptieren, wenn man vorübergehend ohne sie regiert.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Der mutmaßliche Täter von Solingen war über Bulgarien eingereist und hätte nach den EU-Asylregeln eigentlich wieder dorthin überstellt werden müssen. Dass das nicht geklappt hat, sei auch auf Versäumnisse kommunaler Ausländerbehörden zurückzuführen, sagte heute die nordrhein-westfälische Flüchtlingsministerin Paul. Die Grünen-Politikerin forderte außerdem, das gesamte System der Rückführungsflüge zu überarbeiten. Dass Rücküberstellungen scheiterten, sei die Regel.
Am 5. Juni 2023 sollte Issa Al-Ha eigentlich aus dieser Flüchtlingsunterkunft in Paderborn abgeholt werden. Der Flug am frühen Morgen nach Bulgarien war gebucht. Doch Issa Al-Ha wurde nicht angetroffen. Die Abschiebung scheiterte. Dies blieb der einzige Versuch, den Syrer abzuschieben. Heute nun stellt die zuständige Ministerin für Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen, Josephine Paul, den Fall als einen von vielen dar. Das System an sich sei das Problem, so die Ministerin.
Dass Rücküberstellungen in dieser Art und Weise nicht funktionieren, passiert leider sehr, sehr regelmäßig. Aufgrund der Modalitäten, aber auch aufgrund von anderen Hemmnissen, die passieren können, oder aufgrund der Tatsache, dass jemand auch tatsächlich nicht angetroffen werden konnte, sind es nur 10-15% der Rücküberstellungen nach dem Dublin-III-Verfahren, die derzeit wirklich auch funktionieren und umgesetzt werden können.
Dabei handelt es sich um Rückführungen von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union, dorthin, wo sie zuerst in der EU registriert worden sind. Im vergangenen Jahr gab es etwa 75.000 deutsche Anfragen für solche Rückführungen. Tatsächlich vollzogen wurden gerade einmal 5.000. Bei Issa Al-Ha scheiterte es auch daran, dass Bund, Länder und Kommunen sich hätten abstimmen müssen. Das dauert oft zu lange. Bei ihm verstrich deswegen die Frist, in der er hätte abgeschoben werden können. Zu viele Regeln, zu viele Abstimmungen und zu wenig Personal seien generell das Problem, wie Vertreter der Kommunen beklagen.
Wir haben in den letzten Jahren allein schon quantitativ eine massive Zunahme an Fallzahlen aufgrund des ganzen Geschehens Fluchtmigration. Und parallel haben wir aber, was die qualitativen Anforderungen der Ausländerbehörde anbelangt, immer stetig neue Aufgaben vom Bund und Land bekommen, ohne dafür entsprechend Personalkapazitäten dazu zu erhalten.
Der Tatverdächtige von Solingen, Issa Al-Ha, war bis zu seiner Bluttat ein Fall von vielen. Ein Flüchtling, dessen Abschiebung durchs Raster gefallen ist.
In Nordrhein-Westfalen hat heute erneut ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Nachmittag in der Stadt Moers. Polizeibeamte schossen auf den Angreifer und töteten ihn, nachdem der Mann auch sie attackiert hatte. In Moers ist Michael Heusen. Was wissen Sie über den Vorfall?
Bislang auch noch nicht sehr viel. Das ist jetzt hier mitten in einer Wohngegend in Moers, einer Kleinstadt zwischen Duisburg und Krefeld. Die Polizei wurde gerufen von Anwohnern, weil ein Mann hier auf der Straße wohl mit Messer unterwegs war. Sie fühlten sich bedroht. Daraufhin kam die Polizeistreife, entdeckte den Mann hier in einer Nebenstraße. Er kam dann wohl aus einem Hauseingang raus, mit Messern bewaffnet. Und das heißt, diese Messer wären keine kleinen Messer, keine Schälmesser gewesen, sondern tatsächlich größere Waffen. Die Polizisten fühlten sich bedroht, weil er halt zwei Messer in der Hand hat und haben dann auf ihn geschossen. Der Mann, es hat wohl dann noch Wiederbelebungsversuche gegeben, ist dann aber seinen Verletzungen erlegen. Es heißt, dass die Leiche immer noch hier in der Straße liegt, dass sie noch nicht abtransportiert wurde. Wir haben Leichenwagen gesehen. Die Hintergründe dazu hat die Polizei noch nichts gesagt. Der Mann soll 26 Jahre alt gewesen sein, ein Deutscher. Mehr ist zurzeit nicht bekannt, auch nicht, warum er das hier gemacht hat, ob er irgendein Motiv hatte. Das ist alles noch unklar, soll hoffentlich im Laufe des Abends dann bekannt werden.
Danke für die Information, Michael Heusen in Moers. Das israelische Militär hat eine Geisel aus der Gewalt der Terrororganisation Hamas befreit. Der am 7. Oktober entführte arabischstämmige Mann sei bei einer komplexen Operation aus einem Tunnel gerettet worden. Der 52-Jährige sei in einem guten Gesundheitszustand. Laut israelischer Einschätzung sind noch immer 108 der ursprünglich 251 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Etwa ein Drittel von ihnen sei vermutlich tot.
Dies sind seine ersten Schritte in die Freiheit. Kaiter Kadi wird nach 326 Tagen Geiselhaft zunächst im Krankenhaus untersucht. Seine Familienangehörigen können es kaum erwarten, ihn zu sehen. Sein Bruder Khatem macht ein erstes Selfie für die Familie. Es ist, als wäre er wiedergeboren. Wir hatten die Hoffnung schon verloren, dass er da noch rauskommt. Und plötzlich bekommen wir einen Anruf, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Die Armee berichtet von einer komplexen Operation im Süden des Gazastreifens. Der 52-Jährige sei aus einem Tunnel befreit worden. Hallo Bibi, sagt Al-Qadi zu Benjamin Netanyahu. Der Premierminister ist am Telefon. Er versichert ihm, dass er auch die verbliebenen Geiseln nicht vergessen wird. Unsere Soldaten müssen im Gazastreifen weiter präsent sein. Nur so können wir die Hamas unter Druck setzen. Das machen wir so lange, bis alle Geiseln wieder zu Hause sind. Ob bei dem Einsatz der Armee im Gazastreifen Menschen getötet oder verletzt wurden, ist nicht bekannt. Noch sind 109 Geiseln in der Hand der Terrororganisation Hamas.
Tausende ukrainische Soldaten sind seit Anfang August in die russische Region Kursk vorgerückt. Russland beschuldigt die Ukraine, während ihrer Offensive das Atomkraftwerk dort angegriffen zu haben. Die Ukraine weist das zurück. Der Chef der internationalen Atomenergieorganisation Grossi überprüfte heute den Zustand des Meilers. Er warnte vor einem nuklearen Zwischenfall. Gefechte so nah am Atomkraftwerk seien eine extrem ernste Angelegenheit.
Eines der größten und ältesten Kernkraftwerke Russlands, derselbe Bautyp wie in Tschernobyl. Es steht bei Kursk, nur 40 Kilometer entfernt von der Front. Mit Einmarsch der Ukrainer sind die Kämpfe dicht an das Kraftwerk herangerückt. Die Internationale Atomenergieorganisation warnt, die Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls sei groß. Heute inspiziert ihr Chef Grossi persönlich das Kraftwerksgelände. Beruhigt wirkt er danach nicht, im Gegenteil. Der Kern des Reaktors, der das Nuklearmaterial enthält, ist bei diesem Bautyp ohne Schutzkuppel, also nur durch ein normales Dach bedeckt. Er ist extrem ungeschützt. Auf dem Kraftwerksgelände zeigt man Grossi auch diese Löcher. Laut russischen Angaben Spuren eines ukrainischen Drohnenangriffs. Egal von welcher Seite die Drohnen stammten, sagt Grossi, Nuklearanlagen dürften kein Kriegsziel sein. Mit dem Finger auf eine der Kriegsparteien zu zeigen, dafür müsse er als IAEA-Chef ernsthafte Hinweise haben. Was ich sagen kann, das, was wir hier sehen, sagt Grossi, hängt natürlich mit dem jüngsten militärischen Geschehen zusammen. Russland beschuldigt die Ukraine seit längerem, Angriffe auf das Kraftwerk zu planen. In Kiew weist man das entschieden von sich. Die Ukraine greife keine Nuklearanlagen an. Vielmehr traue man Russland eine solche Provokation zu.
Ländliches Leben und ehrenamtliches Engagement in Ostdeutschland zu fördern, das ist das Ziel des Wettbewerbs Machen. Die besten Projekte und Ideen werden jedes Jahr prämiert mit bis zu 10.000 Euro. Heute ehrte Kanzler Scholz in Berlin die diesjährigen Gewinner. Insgesamt etwa 200 Initiativen, unter ihnen auch die Dorfgemeinschaft Rietz in Brandenburg.
Heute scheint die Sonne, da macht das Spielen auf dem Dorfspielplatz viel Spaß. Doch was, wenn das Wetter schlechter wird? Die Kinder im Dorf Rietz im südlichen Brandenburg wünschen sich einen Ort, der das ganze Jahr über genutzt werden kann. So kam die Idee für einen Bauwagen. Den wollen sie jetzt gemeinsam planen und gestalten.
Wir richten uns da drinnen erstmal ein, können dann da drinnen schön chillen, Fernsehen gucken.
Nein.
Im Fernsehen kommt da nicht rein.
Doch.
Nein.
Wir wollen da drinnen was besprechen.
Der Verein Dorfgemeinschaft Rietz hilft den Kindern, ihre Wünsche umzusetzen. Die Erwachsenen beraten die praktischen Fragen. Ein Wohnwagen wäre zu teuer gewesen, nun soll es ein Zirkuswagen sein.
Der hat zwei Räume innen drin.
Ja.
Und ist total roh, den kann man schön anstreichen, dekorieren.
Ja,
oder die Kinder können sich den selbst gestalten, das ist der Vorteil.
Mit Gemeinschaftsprojekten kennen sich die Rietzer aus. Erst im vergangenen Jahr haben sie zusammen einen Dorfbackofen gebaut, in dem nun einmal im Monat gemeinsam gebacken wird. 60 Mitglieder hat der Verein und das in einem Ort mit 260 Einwohnern. Eine lebendige Gemeinschaft.
Dass nicht jeder einfach nach Hause kommt, seine Tür zumacht und niemand sieht und keinen Kontakt zueinander hat. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen schon, dass man abends sich irgendwo noch treffen kann, gemeinsame Feste organisiert.
Einen Verein haben die Rietzer gegründet, weil sie ihre Projekte so besser finanzieren können. Auch den Wagen für die Kinder. Den wollen sie mit dem Geld vom Engagementpreis kaufen.
Gut zwei Wochen nach Ende der Olympischen Spiele ist Paris bereit für das nächste Sportgroßereignis. Morgen eröffnen die Paralympischen Spiele. Etwa 4.400 Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung kämpfen um Medaillen. Eine von ihnen, die Parakanutin Edina Müller.
Die letzten Trainingstage in Hamburg. Seit ihrem 16. Lebensjahr ist sie querschnittsgelähmt. Die Karriere von Edina Müller außergewöhnlich. Zunächst war sie in einer anderen Sportart aktiv. Mit den Rollstuhl-Basketballerinnen holte Edina Müller bei den Paralympischen Spielen 2008 und 2012 Silber und Gold. Jetzt gehört sie im Parakanu zur Weltspitze.
Das werden jetzt meine 5. Spiele, aber ich glaube, ich bin nicht weniger aufgeregt als bei den ersten. Es ist schon so, dass ich natürlich jetzt mich ein bisschen besser kenne, ein bisschen besser weiß, was ich so brauche. Aber diese Fahrt zum Start hin, die ist immer noch die gleiche. Das Herz, das pumpt immer noch genauso. Also die Aufregung ist eigentlich nicht weniger.
In Paris will die 41-Jährige jetzt ihre Goldmedaille im Parakanu verteidigen. Hier auf der Regattastrecke in Allermöhe in Hamburg hat sie die vergangenen Wochen dafür hart trainiert.
Wir sind ja auf der 200-Meter-Strecke. Das ist wirklich kurz und da gibt es wenig Raum für Fehler. Und eigentlich schon seit Anfang an ist meine Achillesferse der Start. Das hat sich verbessert, aber ist trotzdem immer noch meine Schwachstelle. Wenn ich den gut erwische, bin ich super im Rennen.
Heute reist die Hamburger Parakanutin nach Paris. Am Freitag kommende Woche ist dann ihr Start bei den Paralympics.
Für alle Britpop-Fans dürfte dies die Nachricht des Jahres sein. Die Kultband Oasis hat ein Comeback angekündigt. Mehr als 15 Jahre nach ihrem Zerwürfnis und der Auflösung der Band wollen die Brüder Noel und Liam Gallagher wieder gemeinsam auf die Bühne. 14 Konzerte soll es zunächst im kommenden Jahr geben. Oasis schrieben in den 90er Jahren mit Songs wie Don't Look Back in Anger und Wonderwall Musikgeschichte. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 28. August.
Dank der Hochdruckzone auch morgen sonniges Spätsommerwetter. Dazu erreicht uns sehr warme bis heiße Luft. In der Nacht ist es meist sternenklar, vor allem von der Donau bis zum Alpenrand bilden sich ein paar Nebelfelder. Sobald diese sich aufgelöst haben, morgen viel Sonne, oft ist es wolkenlos. In den Alpen sowie über dem Südschwarzwald besteht ein leichtes Gewitterrisiko. In der Nacht 17 bis 9 Grad, am Tag 30 bis 33 Grad, an der Ostsee bei Seewind um die 25 Grad. Viel Sonne am Donnerstag, daneben vor allem im Nordwesten ein paar Wolken, am Nachmittag und Abend einzelne mitunter kräftige Schauer und Gewitter, vielerorts aber trocken. Am Freitag vom Westen über die Mitte bis in den Osten, hier unter Schauer oder Gewitter, am Samstag im Norden meist freundlich, auch im Süden oft Sonne, später einzelne Gewitter.
Die Tagesthemen mit Helge Fuß sehen Sie heute in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels gegen 21.35 Uhr. Darin 70 Minuten Vertraulichkeit. Bundeskanzler Scholz trifft Oppositionsführer Merz und Ukraines Präsident Zelensky zum Verteidigungskurs seines Landes. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.